Ja, liebe Gemeinde, ich darf Sie, darf euch auch ganz herzlich grüßen zum heutigen vierten Advent, uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus wünschen. Ja, es ist eine besondere Form der Majestätsbeleidigung. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben, nicht bezeichnen. Ist das, was vor vielen, vielen Jahren in den Kinos lief. Und zwar ein Film mit dem Titel »Jesus liebt mich«. Eigentlich ja eine wunderbare Aussage, aber hinter diesem Titel verbirgt sich die Verfilmung eines Romans, ja, wie soll man das sagen, eine Mischung aus Love Story, aus Posse und Satire. Kurzer Inhalt des Films: Marie, die gerade ihrem Bräutigam vor dem Traualtar den Laufpass gegeben hat, trifft auf einen eigenartigen jungen Mann namens Jeschua und sie ahnt schon, dass es Jesus Christus ist, der nur deshalb auf die Welt zurückgekommen ist, um kurz vor dem Ende der Welt die Menschheit nochmal auf ihre Menschlichkeit hin zu überprüfen. Aber es kommt anders, Jeschua verliebt sich in Marie und wie gesagt, die Schilderung des weiteren Geschehens ersparen wir uns. Ist nämlich wirklich eine Gotteslästerung größten Ausmaßes. Ja, und wenn wir hier von Majestätsbeleidigung reden, liebe Geschwister, dann ist das in der Tat wörtlich zu nehmen. Es geht nämlich um unseren König, es geht nämlich um unseren Retter, unserem Heiland Jesus Christus, nicht der auf die Erde gesandt wurde, nicht für sein Volk, für den Rest der Menschheit. Und so haben es die Propheten ja immer wieder angekündigt, wenn sie gesagt haben, siehe, dein König kommt zu dir. Nicht? Und es ist zum Beispiel Matthäus, nicht, der in seinem ganzen Evangelium den Herrn immer wieder als den König beschreibt. Nicht, er berichtet ja von diesem babylonischen Weisen, von diesem babylonischen Wissenschaftler, die diesen langen Weg auf sich genommen haben, um diesem König alle Ehre zu geben. Nicht, und selbst der Mini-Fürst da, Herodes, hat die Sache auch sehr ernst genommen, weil er nämlich um seine Macht fürchtete und hat schon gleich am Anfang versucht, dieses Kind nicht aus dem Wege zu räumen, aber wir wissen, dass das ja alles misslungen ist. Und in seinem 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums berichtet er ja auch von dem Einzug Jesu ja, als König in Jerusalem. Und bis heute, liebe Geschwister, putscht die Menschheit gegen den König aller Könige, gegen den Herrn aller Herren, gegen Jesus Christus. Sie kann seine Würde mit Füßen treten, sie kann den Namen verhöhnen, verspotten, nicht, sie kann seine Ehre beleidigen, sie kann Filme drehen, nicht, in denen die Menschwerdung Jesu Christi als eine lächerliche Geschichte dargestellt wird und kein Gericht auf dieser Welt wird jemanden wegen solcher Majestätsbeleidigung anklagen, liebe Geschwister. Nicht, was ist das für ein König, den Gott uns da wirklich schickt? Was ist das für ein König? Gott hatte ja immer schon versprochen, dass einmal aus der Davids-Dynastie der vollkommene König und Retter kommen wird, nicht der Helfer auch Helfer sein wird. Und damit diese Hoffnung lebendig blieb, hat er ja immer wieder Propheten geschickt. Und einer dieser Propheten war eben der Prophet Zacharja, nicht dessen berühmte Worte ja bis heute in der ganzen Welt bekannt sind. Und Georg Friedrich Händel mit seiner Musik auch noch dazu beigetragen hat, dass diese Worte umso berühmter wurden. Nicht die Worte von der Tochter Zion. Und wir wollen heute Morgen einmal ja, diese entsprechenden Verse aus dem Buch des Propheten Zacharja betrachten. Und zwar, es ist das Kapitel 9 und es sind diese beiden Verse 9 und 10, bei 10 besonders der zweite Teil. Also Zacharja 9 und der zweite Teil von 10. Da lesen wir Folgendes. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Und dann der Vers 10, ich lese ihn mal ganz vor. Denn ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Rosse von Jerusalem und der Streitbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Um diese beiden Verse soll es also heute Morgen gehen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, Herr, nun zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, wenn man diese beiden Verse liest, besonders diesen Vers 9, dann fällt einem ja sofort der Einzug Jesu da in Jerusalem ein. Und das war ja schon eine recht eigenartige Inszenierung, nicht? Palmzweige, schwenkende Menschen standen da herum, Kleider lagen auf dem Boden, Hosianna-Rufe erschallten. Und es gab ja schon einmal so eine Begebenheit, die so ein königliches Flair hatte, nämlich bei der Speisung der 5000. Und wo die Menschen dann am Ende gesagt haben, das ist doch der kommende Mann. Und sie Jesus Christus zum König, zum Brotkönig machen wollten. Aber da hatte das Jesus ja noch verhindert. Aber seinen Einzug in Jerusalem hatte Jesus eben ganz bewusst gewollt, liebe Geschwister. Und der damals kam, den kann man jetzt ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und darauf wollen wir heute mal unser Augenmerk legen. Und zwar kann man ihn zunächst mal wahrnehmen in Form der Ablehnung. Ganz bewusst oder eben auch unbewusst. Man nennt ja bekanntlich das Schachspiel das königliche Spiel. Und wer so ein bisschen damit vertraut ist, der weiß, es ist anspruchsvoll, es ist vielfältig so in seinen Möglichkeiten, es ist spannend, es ist überraschend, es ist großartig, ja eben königlich. Es ist aber auch deshalb königlich, weil eben der König die wichtigste Spielfigur unter den anderen ist. Und wie gesagt, wer damit vertraut ist, der weiß, die Bauern rücken vor, nicht die Läufer laufen hin und her und die Springer springen quer, die Türme ziehen gerade. Nicht die Dame kann in allen Richtungen agieren, sie zu besitzen, ja, ist ein großer Vorteil, sie zu verlieren, ein herber Verlust. Aber wenn einem der König genommen wird, tja, dann ist das Spiel aus und verloren, egal wie viele Figuren da noch auf dem Schachbrett stehen. Tja, und so ist es auch im Leben eines Menschen. Wenn Jesus Christus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Heiland und Retter, wenn er aus seinem Leben verschwindet, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ist sein Lebensspiel aus und verloren. Sagen wir es noch ein bisschen detaillierter. Wenn man das Kind von Bethlehem ablehnt, tja, dann lehnt man auch logischerweise den Mann aus Nazareth ab und dann auch den von Kapernaum, der oberhalb des Sees Genezareth nicht seine Bergpredigt gehalten hat, der Menschen von allen möglichen Krankheiten geheilt hat. Ja, und dann lehnt man auch den Mann von Jerusalem ab und schließlich auch den, der an einem bestimmten Freitag um das Jahr 33 herum nicht den schändlichsten Tod erlitten hat, den man sich nur vorstellen kann, und zwar für die Schuld der Menschen. Und dann lehnt man natürlich letztendlich auch den Auferstandenen ab, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den, der eines Tages siegreich wiederkommen wird. Nur, darüber muss sich der Mensch natürlich im Klaren sein, dann liegt die Schuld, die er sich im Laufe seines irdischen Lebens durch die Sünden angehäuft hat, weiterhin auf ihm. Das ist dieser klassische Domino-Effekt, liebe Geschwister. Ja, man kann trotzdem die nächsten Tage ohne Probleme, ohne den König Jesus Christus, nicht, kann man nett verbringen, man kann trotzdem ganz gelassen Advent, Weihnachten 2025 feiern, überhaupt kein Problem. Nicht, und das klingt ja alles so nett, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man so als treuer Kunde zum Beispiel eines Autohauses dann am Jahresende so eine Grußkarte bekommt, nicht, und die gleich sofort die Erklärung für Advent, Weihnachten und den Jahreswechsel mitliefert, so nach dem Motto, Ich lese das mal hier vor. Weihnachten bedeutet erholsame, harmonische Stunden, ein bisschen Muße, nicht, und ein Innehalten in der Hektik des Alltages, um aus der Ruhe der adventlichen, weihnachtlichen Tage Kraft für das neue Jahr zu schöpfen. Ich meine, das klingt ja nett und ich meine das ja auch wirklich ehrlich und aufrichtig. Aber liebe Geschwister, dafür brauche ich den König Jesus Christus nicht. Dafür brauche ich ihn nicht. Nicht auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, nicht kann man ohne ihn leben. Nicht viele oder sagen wir mal die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat doch für den normalen Alltag Jesus Christus gar nicht nötig. Sie leben irgendwie und irgendwann ist das Leben zu Ende und das war's dann. Und das wollen wir mal an dieser Stelle wirklich ganz ohne große Dramatik sagen. So ist es. Also du kannst diesen König aller Könige, du kannst den Herrn und Heiland Jesus Christus ablehnen, wirklich ablehnen, ganz bewusst oder eben auch unbewusst, dass du eben durch den Stress des Alltags oder durch den Stress im Berufsleben, durch die Hektik und durch die Fülle von Informationen gar nicht mehr zum Nachdenken kommst, warum du überhaupt hier auf die Welt gekommen bist, was überhaupt Sinn und Zweck deines Lebens hier auf Erden ist und wohin vor allen Dingen nach deinem irdischen Tod die Reise hingeht, kommst gar nicht mehr zum Nachdenken. Das ist also eine Form, wie man also den Herrn Jesus Christus, diesen König, wirklich ablehnen kann. Ganz bewusst oder unbewusst. Es gibt aber noch eine andere Form der Ablehnung, die halte ich genauso für gefährlich. Und zwar, man kann ihn auch wahrnehmen, leider in einer falschen Art und Weise. Nun schauen wir uns mal die Truppe an, die Jesus da bei seinem Einzug in Jerusalem, ja, da bejubelt. Ich denke schon, dass die gedacht haben, dass da der Messias kommt. Welche Erwartungen sie an ihn hatten, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Nicht, wir wissen ja, dass manche gedacht haben, nicht Jesus Christus würde sie jetzt von den verhassten Römern befreien. Aber er ist ja nun aus einem ganz anderen Grund gekommen. Und wenn man sich diese Truppe da anschaut, ja, die jubelte doch förmlich in alttestamentlicher, messianischer Weise, wenn sie da gerufen hat, Hosianna, gelobt sei der da kommt, nicht im Namen des Herrn, der König von Israel. Und das ist Altes Testament. Das ist Psalm 118. Das ist der Vers 26 daraus. Und schließlich war ja Jesus für die Menschen damals ja da kein Unbekannter. Ich meine, auch wenn die natürlich nicht die sozialen Medien zur Verfügung hatten, wie wir heute, um schnell irgendwelche Informationen und Neuigkeiten verbreiten zu können, aber sie hatten auch ihre Art und Weise der Kommunikation. Nicht? Und so kann man sich vielleicht vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere seinen Nebenmann fragte, sag mal, warst du damals auch dabei bei diesem Speisungswunder, bei dieser Speisung der 5000? Und wahrscheinlich hatte er mit Frauen und Kindern zusammen 10 bis 15.000 aus dem Nichts satt gemacht. Was war das für ein Wunder? Und stell dir mal vor, der hat das noch getoppt. Der hat wahrhaftig noch einen Toten auferweckt, diesen Lazarus, den doch viele kennen und der nebenan da in Bethanien wohnt. Und all das und weitere Wunder, das hatte sich doch herumgesprochen. Nicht, dass das unter anderem Anlass war, wirklich zu glauben, das kann doch nur der Messias sein. Ich meine, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn wir mal ein paar Tage später schauen, dann müssen wir doch sagen, irgendwas ist da schiefgelaufen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Nicht, dass die plötzlich schrien, gebt uns den Barabbas und den da bitte kreuzigt. Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Ja, was ist da schiefgelaufen? Und was läuft da heute schief, liebe Geschwister? Und ich denke, wenn man nur den Wunder Jesus wahrnimmt, ist das einfach viel zu wenig. Man macht diesen König dann viel zu klein, liebe Geschwister. Nun mag man vielleicht einwenden, aber nenne mir doch mal einen, der aus dem Nichts 10 bis 15.000 Leute satt macht. Nenne mir doch mal einen, der wirklich Tote auferwecken kann, die zurückholen kann für eine gewisse Zeit in das normale Leben. Das muss doch ein großer sein. Tja, und was ist, wenn die nächste Hungersnot kommt? Was ist, wenn die nächste Beerdigung kommt und Jesus Christus eben nicht so spurt, wie man sich das vorstellt? Nein, nein, liebe Geschwister, und nochmals nein, man muss wirklich darauf achten, dass man vordergründig nicht bei dem Wunder Jesus hängen bleibt, dass man nicht bei einem Jesus hängen bleibt, der mal so ganz schnell irgendwelche Verhältnisse ändern soll und muss. Nicht? Und das ist, ja, das ist eine Sichtweise, die heute sehr weit verbreitet ist und leider auch in christlichen Bereichen. Leider auch in christlichen Bereichen. Dann wird Jesus Christus auf ein Podest gestellt und bejubelt. Und plötzlich merkt man, dass Jesus Christus auf einmal abhängig ist von den Menschen. Nicht der Mensch findet den, der da auf dem Esel reitet, findet das gut. Und wenn er, Jesus Christus, das so weitermacht, nicht wie der Mensch sich das vorstellt, nicht wenn Jesus die Liste abarbeitet, die der Mensch ihm da vorlegt, ja, dann kann sich wirklich, steht der Mensch auf der Seite von Jesus Christus und Jesus Christus kann sich auch auf den Menschen verlassen, so lange, bis er das nicht mehr macht. So lange, bis er das nicht mehr macht. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir das Problem schnell erkannt haben. Ein Jesus, der so wahrgenommen wird, der wird kaum ein kritisches Wort finden, was weiß ich, zum Neid, zum Egoismus, zur Gottlosigkeit, zur Verlorenheit. Der wird das einfach beiseite schieben. Der wird auch den Weg zum Kreuz ausblenden. Nicht, der wird stattdessen die Menschen ermutigen, ja, was weiß ich, zur Anständigkeit, eine gute Rolle zu spielen, oder wie wir immer wieder hören, positiv zu denken, nicht positiv hineinzuwirken in die Gesellschaft, nicht eine gute Rolle zu spielen in den Beziehungen zu den Menschen und so weiter und so weiter. Nicht, aber wenn man Jesus Christus so wahrnimmt, wenn man ihn so auf das Podest stellt, tja, wird man an ihm scheitern. Und wir, die wir ihm nachfolgen, sagen doch zum Glück, dass das so ist. Und warum? Weil er ja eben nicht so spurt, wie man sich das vorstellt. Weil eben viele Dinge im Leben eines Menschen oder weil viele seiner Erfahrungen doch ganz anders laufen. Da passt dann plötzlich vieles nicht mehr in das Leben des Menschen hinein. Dann passt das eben nicht mehr hinein, dass Jesus Christus irgendwo auf diesem Globus in irgendwelchen Gefängnissen und Lagern Menschen, seine Nachfolger, schwer leiden lässt. Dann passt das eben nicht mehr da rein, ja, dass Jesus Christus mal eben nicht so schnell die ärztliche Diagnose umstellt. Dann mag sein, dass man vielleicht intensiver noch betet und stellt doch fest, es funktioniert nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Also zwei gefährliche Formen, nicht Jesus Christus wirklich wahrzunehmen. Einmal in der ganz bewussten oder unbewussten Ablehnung und leider eben auch hier in einer ganz falschen Art und Weise, indem man ja wirklich nur diesen Wunder Jesus Christus sieht und ihn dann auf ein Podest stellt und ihn dann bejubelt und so weiter und so fort. Nicht wie hat man ihn wirklich richtig wahrzunehmen, liebe Geschwister, man hat ihn wirklich so wahrzunehmen, dass man begreift, dass er einen ganz anderen Weg ging, den man zuerst gar nicht so verstehen konnte, der aber letztendlich überragend war. Kehren wir nochmal zurück zu Jesus Christus und seinem Einzug da in Jerusalem. Auf wem ist er hereingeritten? Auf einem Esel oder auf einem Eselsfüllen, auf dem noch niemand gesessen hat. Man kann ja jetzt Esel lieben oder nicht, aber seit 1. Mose 49, Vers 11, laufen eben mit dem Segen an Juda, laufen eben diese Esel in der Heilslinie mit. Über David, Salomo, hier haben wir es in Sacharja gelesen, bis hin zu Jesus Christus. Wie gesagt, man kann sie lieben oder nicht, es ist eben halt so. Es ist so. Natürlich fragt man sich an dieser Stelle nicht, was ist das für ein König, der da auf einem Esel hereingeritten kommt? Man hätte doch etwas ganz anderes erwartet, dass er hineinkommt, was weiß ich, auf einem imposanten, auf einem geschmückten Pferd hoch zu Ross. Nicht der Husarenritt, das hätte imponiert. Aber was soll das Ganze auf einem Esel? Und ich denke, dass der lebendige Gott uns ein Zweifaches damit zeigen will oder sagen will. Und zwar zum einen, dass sie natürlich das erfüllt, was der Prophet Zacharja schon vorhergesagt hat, vor vielen, vielen hunderten Jahren. Eben hier unser Vers 9. Aber ich denke auch zum anderen, was eben noch viel auch sehr wichtig ist, dass das eben die Art und Weise ist, wie der König kommt, wie er regiert und wie er herrscht. Es steht da zwar arm, man könnte auch übersetzen, sanftmütig und demütig kommt er daher. Ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schwert, ohne Pferd, ohne Waffen, ohne all diese Insignien und Zeichen der Macht. Eben hier auf einem Esel, der noch nicht einmal dem Herrn gehörte. Und zu dem geborchten Esel passt auch die geborchte Krippe, in die er als Baby hineingelegt worden ist. Und zu all dem Geborchten gehört auch das geborchte Schiff. Von wo aus er zwischenzeitlich dann eben gepredigt hat. Und Woche für Woche hatte Jesus seinen Jüngern klargemacht, dass das Ziel seines irdischen Lebens Jerusalem ist, der Hügel Golgatha, das Kreuz. Woche für Woche hat er ihnen das deutlich gemacht. Ja, richtig, dort wird man ihm eine Krone aufsetzen, dort hat man ihm eine Krone aufgesetzt. In der Tat, eine schmerzhafte Krone, eben eine Dornenkrone. Und damit zeigt der lebendige Gott uns etwas in Jesus Christus, was wir Menschen so überhaupt nicht, gedanklich gar nicht hinbekommen. Die absolute Macht einerseits, die Jesus Christus besitzt. Und wenn wir die Bibeltexte vor dem Einzug in Jerusalem lesen, dann stellen wir nämlich fest, dass er da nochmal so richtig seine Macht bewiesen hat, indem er diese beiden Blinden da in der Nähe da von Jericho geheilt hat und den Lazarus für eine gewisse Zeit wieder ins irdische Leben zurückgeholt hat. Also, die absolute Macht einerseits, die Jesus Christus wirklich besitzt, und andererseits diese völlige Hingabe, dieser enorme Kontrast. Und nur wenige Tage später erfährt unser Herr und Heiland den schändlichsten Tod, den man sich wirklich nur denken kann. Und auf dem Wege zu seiner Hinrichtungsstätte ritt er nicht mehr mal auf einem Esel, sondern er musste verhöhnt, verspottet, blutig geschlagen, den Querbalken tragend, für eine gewisse Zeit, aber trotzdem den Querbalken tragend, zu Fuß gehen, liebe Geschwister. Das ist unser Messias. Das ist unser König aller Könige. Und den müssen wir so wahrnehmen, den müssen wir so anschauen. Es ist ja hochinteressant, dass bereits Jahrzehnte vor dem Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu Christi es Personen gab, die richtig erkannten, um was für einen Jesus es sich hier wirklich handelt. Die ihn wirklich richtig wahrgenommen haben als einen König. Es ist die Rede von diesen Weisen aus dem Morgenland, und deren außergewöhnliche Weihnachtswanderung, die ersten Anbieter des Königs waren, des Königs Jesu Christi. Und sie waren in der Tat davon überzeugt, dass mit diesem König eben nicht ein lokaler König auf die Welt gekommen ist, sondern ein universaler König. Und sie waren auch davon überzeugt, dass hinter diesem Kind nicht nur ein Mensch stand, sondern dass Gott da in seinem Sohn Jesus Christus selbst auf die Welt gekommen ist. Und das allein wussten sie aus den unterschiedlichsten Quellen. Und man kann sich gut vorstellen, unter anderem auch durch den Propheten Daniel. Wir kennen ja seine Geschichte. Er geriet ja auch in die babylonische Gefangenschaft, wurde abgeführt und hat dann die Jahrzehnte in einer ziemlich hohen Position dort gelebt. Und ich sag mal, wir wollen jetzt nicht spekulieren, aber man kann sich schon vorstellen, dass Daniel auch die Weisen damals gelehrt hat, auf den Messias, auf den Retter, auf den Heiland zu warten. Und dass dieses Wissen dann von Generation zu Generation unter den Weisen oder Wissenschaftler, wie auch immer wir sie benennen wollen, weitergegeben worden ist. Und dass die Weisen jetzt zur Zeit der Geburt Jesu Christi, dass die jetzt wussten, dass die ururalten Zusagen, die ururalten Prophetien sich jetzt erfüllen sollten. Und das bestimmte sie, das prägte sie, das brachte sie auf den Weg. Sie kamen an, sie gaben ihm Geschenke und dann kam es ja noch zu einer weiteren wunderbaren Reaktion. Man muss sich ja Folgendes vorstellen. Diese Leute, das waren ja, tja, sagen wir es mal, es waren schon führende Persönlichkeiten, das waren schon, ich möchte mal sagen, höhere Beamte aus dem damaligen Regierungs- und Religionsumfeld. Nicht? Und diese Weisen nicht, sie fallen vor diesem Kind in der Krippe auf die Knie und beteten es an. Ich sage, und wir in unseren Liedern zu Advent und Weihnachten taucht ja auch immer wieder dieser Gedankengang vom König auf. Nicht? Nehmen wir nur mal unsere beiden bekannten Weihnachtslieder, nicht macht hoch die Tür. Da heißt es ja, die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Oder das Lied Tochter Zion, speziell diese Strophe 3. Hosianna Davids Sohn, sei gegrüßt, König mild. Und diesen König, der dann der Gekreuzigte und der Auferstandene wurde und eines Tages als der siegreich Wiederkommende sein wird, nicht den muss man wahrnehmen, den muss man anschauen. Keinen anderen bekommt man aus der Bibel. Und ich denke, was sich Gott da mit seinem Sohn im Geist sich da wirklich ausgedacht hat, geplant hat, realisiert hat, das ist einfach phänomenal. Nicht der Evangelist Johannes drückt das ja gleich zu Anfang so aus, nicht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und liebe Geschwister, wenn wir uns diesen Vers, besonders diesen letzten Teil, nicht und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, wenn wir diesen letzten Teil des Verses uns mal wirklich verinnerlichen, dann kommt man ganz schnell in die Mitte christlichen Glaubens, dass dahinter die Überzeugung steckt, dass der einzige, wahre, lebendige Gott wirklich in eine Begegnung mit dem Menschen wiederkommen möchte. Nicht Gott, der das Universum geschaffen hat. Gott, der den Menschen geschaffen hat. Der nicht nur einfach gesagt hat, dass er hier ein paar Jahrzehnte auf der Erde herumkrabbeln soll, sondern dass er mit ihm in alle Ewigkeiten wirklich zusammen sein will, liebe Geschwister. Nicht, was ist das für eine grandiose, wie ist das für eine überwältigende Ansage, dass man eigentlich aus tiefster Überzeugung müsste eigentlich jeder Mensch sagen, das will ich auch. Das will ich auch, das möchte ich auch. Allerdings, ja, das muss man jetzt natürlich erkennen, allerdings gibt es jetzt zwischen Gott und dem Menschen ja diesen fundamentalen Unterschied, nicht, dass der Mensch sich also fragen muss, ja Herr, wie können wir beide denn überhaupt wieder zusammenkommen? Wie können wir beide überhaupt zusammenkommen? Wie kannst du, nicht der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht der gerecht, der heilig ist, völlig rein, sündlos ist, wie kannst du wirklich mit mir, kleiner irdischen Kreatur und mit all dem, was in meinem Leben aus deiner Perspektive falsch läuft, wie können wir beide überhaupt zusammenkommen? Und jetzt merkt man, dass es wieder auf den König Jesus Christus ankommt. Jetzt merkt man, wie wichtig es ist, dass man diesen König richtig wahrnimmt. Dass nämlich der lebendige Gott jetzt wirklich, dass er wirklich jetzt in seinem Sohn, in diesem König einen Weg gebahnt hat, nicht damit der Mensch wirklich wieder mit Gott zusammenkommen kann. Und wir wissen ja alle, es ist zum Bruch gekommen seit 1. Mose 1, ist es ja da zum Bruch gekommen zwischen Gott und dem Menschen. Sünde, Schuld musste jetzt aus dem Weg geräumt werden. Und deswegen hat Gott also seinen Sohn geschickt. Das schon vor Grundlegung der Welt gedacht, geplant und dann irgendwann natürlich ausgeführt. Nicht? Und deswegen ist dieses ganze Golgatha-Ereignis, liebe Geschwister, das ist kein Regiefehler des lebendigen Gottes oder was weiß ich, ein Irrtum der Römer, sondern es ist wirklich von Ewigkeiten her gedacht, geplant und dann eines Tages wirklich ausgeführt, dass eben sein Sohn stellvertretend für die Schuld der Menschen nicht an diesem Kreuz sterben sollte, damit der Mensch wieder die Möglichkeit hat, durch Buße, durch Umkehr, durch Wiedergeburt, durch Vertrauen, durch Glauben an den Herrn Jesus Christus wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu bekommen. Und jetzt versteht man auch, warum sich Jesus Christus von Johannes dem Täufer taufen ließ. Das ist ja auch so eine interessante Frage. Warum hat Jesus Christus das gemacht? Nicht, obwohl sich vom Täufer nicht taufen zu lassen, ja bedeutete, ja, dass derjenige ein Sünder war, dass er bisher falsch gelebt hat und dass er eben Vergebung braucht. Jesus Christus aber völlig sündlos war und sich dennoch von ihm taufen ließ. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diesen Vers 9 des Propheten Zecharia, da steht ja, dass da ein König kommt. Aber was für ein König kommt da? Da heißt es ein Gerechter. Was bedeutet jetzt nun Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ja eigentlich Gottes Wesen. Nicht, dass er heilig ist, dass er völlig rein ist, dass er natürlich ohne jede Sünde ist. Nicht? Und jeder, der hier sitzt, weiß, dass kein Mensch diesem Anspruch Gottes, den er auch an uns Menschen hat, weil er sie ja geschaffen hat, gerecht werden kann. Kein Mensch ist dazu in der Lage. Es konnte also nur der Herr Jesus Christus, indem er also die Schuld der Menschen also beglich. Und wenn jetzt Jesus Christus die Schuld wegtragen sollte, ja was dann? Dann musste er sie natürlich ganz auf sich laden. Nicht, dann musste er, tja, wie soll man das sagen, dann musste er sich irgendwie mit dem Sünder gemein machen, er musste sich mit ihm identifizieren, ja, er musste, tja, leben, obwohl er ja vollkommen sündlos war. Und deshalb unterzog sich Jesus eben auch der Taufe von Sündern. Das ist und bleibt ein Geheimnis. Aber so ist es. Und warum hat nun der lebendige Gott das alles so gemacht? Warum hat er jetzt diesen Weg mit seinem Sohn Jesus Christus so eingeschlagen? Jetzt nicht die spezielle Taufe, aber das ganze Golgatha-Ereignis. Warum hat er das so gemacht? 1. Korinther 1 lässt er uns das verstehen. Und sagt uns Menschen über den Apostel Paulus, mein lieber Mensch, der Weg meines Sohnes, der war von Ewigkeiten her so gedacht und geplant, um eure menschliche Weisheit wirklich ad absurdum zu führen. Und damit ihr erkennt, dass das, was ich da geplant, was ich gedacht und geplant und ausgeführt habe, dass das zwar in euren Augen Torheit ist, aber bei mir ist es Weisheit. Das wirklich bei den Menschen, das wirklich zunichte zu machen, liebe Geschwister. So kann man also den Herrn und Heiland Jesus Christus wahrnehmen. Bewusste Ablehnung, unbewusste Ablehnung in einer falschen Art und Weise. Und man kann ihn natürlich auch richtig wahrnehmen, dass man wirklich erkennt, dass er einen Weg gegangen ist, ja, den man zuallererst so nicht verstehen konnte, aber der einfach überragend war, liebe Geschwister. So, und jetzt brauchen wir noch eine herrliche Aussicht. Und deswegen habe ich hier so den zweiten Teil des Verses 10 mit hinzugenommen. Dieser König, der so völlig liebt, liebe Geschwister, der sein ganzes Leben für uns dahingegeben hat, nicht, der wird am Ende einmal wirklich seine ganze Macht beweisen und sie völlig durchsetzen. Und diesen mächtigen König hatte der Prophet Zecharia schon im Blick. Nicht? Und deswegen hat er ja gesagt im zweiten Teil des Verses 10, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das heißt, diese Herrschaft wird er wirklich verwirklichen, wenn er am Ende der Zeiten wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, nicht um sein wunderbares Reich des Friedens wirklich aufzurichten, nicht in dem alles Böse dann unterworfen, in dem er wirklich der König sein wird, nicht und der König, der einst auf einem Esel hereingeritten kam, liebe Geschwister, und keine Macht wird sich mehr ihm entgegenstellen können. Für jeden wird klar sein, wer er dann wirklich ist. Und wenn er wiederkommen wird, dann wird er kein Esel mehr als Reittier benutzen. Wie lesen wir in Offenbarung 19, Vers 11? Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Es ist ja interessant, dass da plötzlich wieder diese Palmenzweige auftauchen, nicht, die wir vorhin schon erwähnt haben, bei seinem Einzug in Jerusalem. Denn es heißt ja an einer Stelle auch in Offenbarung 7, Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehen und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmzweige in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und liebe Geschwister, wer jetzt solch einen König hat, wer diesem König gehört, nicht, der braucht sich vor keiner Macht mehr zu fürchten. Der braucht auch vor keiner politischen Entwicklung Angst zu haben. Und ich denke, für den verliert auch der Tod, der irdische Tod, wirklich die letzte Bedrohung. Denn wenn er zu diesem König gehört, dann ist er auf ewig gerettet. Und wir wissen alle, dass Jesus Christus das Werk, was er in uns angefangen hat, auch zur Vollendung bringt. Auch wenn wir zwischendurch mal da mal so einen anderen Weg einschlagen, aber er wird dieses angefangene Werk wirklich zur Vollendung bringen. Aber wie gesagt, Vorsicht vor einer falschen Wahrnehmung dieses Königs, dass er immer so wahrgenommen wird als der Gekreuzigte, als der Auferstandene und als der, der eines Tages als der siegreich Wiederkommende da sein wird. Und ihm allein gilt alle Ehre, aller Preis, aller Ruhm, aller Dank. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Wort und auch für diese ganz besondere Zeit, in der wir jetzt wieder stehen, diese adventliche und weihnachtliche Zeit. Ja, es ist eine Zeit, in der wir immer wieder besonders daran erinnert werden, wie weise und liebevoll du bist, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, dass du ja mit dem Kreuzestod unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du uns Glauben und Vertrauen, ja, dass du uns Gemeinschaft mit dir und deinem Vater geschenkt hast und dass du wiederkommen wirst. Und darüber beten wir dich an und loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.